Vielen Dank für die Liedauswahl, die uns schon super auf das Thema eingestimmt hat. Technische Probleme hin oder her. Wir singen die Lieder ja in erster Linie wegen des Inhalts. Bevor ich aber in den Predigttext einsteigen möchte, möchte ich vorher noch so einen kleinen Umweg machen. Oder gar nicht so klein, sondern etwas länger. Als Christen leben wir ja in einem Spannungsfeld. Also wir leben eigentlich in vielen Spannungsfeldern, aber auch in einem ganz besonderen, um das es heute ein Stück weit geht, nämlich spricht die Bibel ja oft von Dingen, die wir nicht sehen können oder die wir mit unserem Verstand oder mit irgendwelchen Methoden auch nicht erfassen können. Die Heilungswunder im Neuen Testament sind da nur ein Beispiel von vielen. Und dieses Spannungsfeld ist ja per Definition in unseren Glauben eingebaut. Denn was bedeutet Glauben? Wir sehen es ganz kurz in Hebräer 11, Vers 1. Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Unser Glaube ist also auch die Überzeugung, dass das, was wir mit unseren Augen nicht sehen können, dass das existiert. Und das Spannungsfeld entsteht jetzt natürlich, weil die Weltanschauung um uns herum eigentlich genau das Gegenteil sagt. Alles, was wir sehen oder erleben, wird als ein von der Natur gegebenes Geschehen erklärt. Das, was wir mit Naturgesetzen nicht erklären oder auch nicht erfassen können, kann nicht existieren. Und da sehen wir genau dieses Spannungsfeld. Denn der Glaube spricht ja gerade davon, dass Dinge existieren, die wir nicht sehen können, die wir nicht erfassen können. Aber die meisten unserer Nachbarn würden das so nicht sagen können oder unterschreiben. Die Weltanschauung sagt also das Gegenteil und es sagt auch, dass jedes Ereignis, alles, was wir sehen, alles, was wir beobachten können, das Ergebnis eines erklärbaren und nachvollziehbaren Vorgangs ist. Und dieses Ergebnis unterliegt den Gesetzen der Natur. Ganz klar, das haben wir von der ersten Klasse an mitbekommen. Und das bedeutet, wenn ich oder jemand anders A tut, kommt B dabei raus. Es ist also eine Aneinanderreihung von Abfolgen wie Aktion und Reaktion. Und das könnte man jetzt zurückverfolgen bis vor 13,7 oder 13,8 Milliarden Jahren, wo unser Universum entstanden ist. Eine Bewegung hat die nächste ergeben und das zieht sich durch und das Ergebnis dieser konsequenten Abfolge sind wir alle. Die Frage, die aber bis jetzt nicht geklärt werden kann, ist, wer hat denn die erste Bewegung in Gang gesetzt? Und die Frage, die darauf aufbaut, ist, woher hat dieses Etwas, das die erste Bewegung in Gang gesetzt hat, das genommen, um etwas anderes in Gang zu setzen? Aber zumindest in einem Punkt sind sich Wissenschaft und Bibel einig, nämlich, dass unser Universum einen Anfang hat, einen Startpunkt, an dem alles begonnen hat. Aber die Bibel geht da noch einen Schritt weiter zurück und spricht auch über die Zeit vor diesem Anfang. Und die Bibel sagt, dass vor diesem Anfang schon jemand da war. Nicht nur etwas, sondern ein jemand. Nämlich der Gott, an den wir glauben, von dessen Existenz wir überzeugt sind, auch wenn wir ihn nicht sehen, messen oder erfassen können. Und dieser Gott, der dreieinige Gott, wie wir ihn im Neuen Testament kennenlernen, ist der Beweger der ersten Stunde, der alles in Gang gesetzt hat. Und wenn ich an diesen Schöpfergott glaube, fällt mir die Annahme von sogenannten übernatürlichen Ereignissen viel, viel leichter. Denn wenn ich an ihn glaube, glaube ich an eine, ich nenne es mal einfach, erweiterte Wirklichkeit. Eine erweiterte Wirklichkeit. Wenn ich an den Gott der Bibel glaube, ist die Natur mit all ihren Gesetzmäßigkeiten, allen Prozessen, die dazugehören, die wir kennen, nur ein Teil des Ganzen. Nur ein Teil. Wenn Gott das Universum geschaffen hat, dann kann er ja auch gar nicht Teil dieses Universums sein, sondern ist außerhalb davon. So wie wenn wir etwas bauen, etwas gestalten, sind wir auch nicht Teil dieses Gestalteten, sondern wir stehen da drüber, weil wir es geschaffen haben. Und erst wenn ich ihn, also Gott, in meine Weltanschauung reinnehme, erfasse ich nicht nur dieses eine Teil der Realität, sondern die ganze Realität. Und C.S. Lewis, einer meiner Lieblingsautoren, veranschaulicht diesen Gedanken mit folgendem Beispiel. Stellt euch vor, es gibt da ein paar Fische in einem Aquarium. Groß, klein, jeder kann sich's vorstellen, wie er möchte. Wichtig ist, dass diese Fische in dem Aquarium von Wissenschaftlern beobachtet werden. Es ist quasi ihr Versuchsobjekt, dieses Aquarium mit den Fischen da drin. Alles, was passiert, alles, was sich ereignet in dem Aquarium, versuchen die Wissenschaftler zu erklären und zu begründen. Jetzt stellt euch weiter vor, das Aquarium lebt in einer Zeit, wo drumherum Krieg herrscht. Die Wissenschaftler sind in einem Kriegsgebiet und in der Nacht, wo alle Wissenschaftler zu Hause schlafen, explodiert eine Bombe unmittelbar in der Nähe dieses Forschungslabors. Das Aquarium geht nicht kaputt, aber die Gegebenheiten in diesem Aquarium werden total verändert. Der Zustand der Fische ist anders, die Begebenheit des Bodens ist total anders, sogar die Wassermenge hat sich verändert. Am nächsten Tag kommen jetzt die Wissenschaftler wieder ins Forschungslabor und sehen dieses Aquarium mit all den Veränderungen. Was würden wir jetzt über diese Wissenschaftler denken, wenn sie anfangen, diese Veränderung im Aquarium nur damit zu erklären, was im Aquarium passiert? Also das, was drumherum ist, gar nicht für ihre Erklärungsversuche berücksichtigen. Dann würden wir doch sagen, ihr habt etwas ganz, ganz Wichtiges, die wichtigste Sache in dieser Hinsicht, außen vor gelassen. Und aus der Sicht des Glaubens ist das ein Problem des Naturalismus. Er erklärt ein Teilsystem des Ganzen zum Ganzen selbst. So als würde man sagen, das Aquarium ist alles, was existiert und das Drumherum ist nicht da. Die Bibel stellt uns aber den ersten Beweger vor, Gott. Und der greift dann und wann in seine Schöpfung ein. Wir nennen es dann Wunder. Aber eigentlich ist es nur ein kleiner Stupser, ein Eingreifen des Schöpfers in sein Universum, in seine Schöpfung. Und damit steigen wir jetzt direkt in den Predigttext ein und lesen ab Matthäus 14, Vers 22. Schlagt gerne eure Bibeln auf, eure Apps, was auch immer ihr dabei habt. Matthäus 14, ab Vers 22. Nun drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. "Es ist ein Gespenst!", riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. "Erschreckt nicht", rief er. "Ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten." Ich möchte zunächst zwei Punkte hervorheben, die wir aus diesem Text für unseren Alltag mitnehmen können. Eigentlich sind es drei, aber über den ersten haben wir gerade schon etwas länger gesprochen. Jesus ist ein Wasserläufer. Jesus ist ein Wasserläufer. Gehen war damals das Normalste auf der Welt. Egal, wo die Leute hin wollten, sie mussten gehen. Reittiere waren selten und sehr, sehr teuer. Also gehen war das Normalste auf der Welt. Und als Jesus vom Berg aus seine Jünger in Not sieht, macht er das, was er immer tut. Er geht zu ihnen. auf dem Wasser. Denn er ist ja der Schöpfergott in Person. Darum kann er auf Steinen, auf Wolken oder auf Wasser gehen. Es ist seine Schöpfung. Er geht also zu seinen Jüngern, weil er ein Wasserläufer ist. Und dieser Text und diese Predigt ist eine Einladung an dich heute, auch so ein Wasserläufer zu werden. Das nächste, was wir auf diesem Text mitnehmen können, ist: Stürme machen keinen Bogen um uns. Egal, ob du an Jesus glaubst oder nicht, diese Aussage gilt für jeden Menschen. Gilt für die Jünger damals, gilt für uns heute. Wir sehen es leider auch in den Nachrichten gerade ganz aktuell. Stürme machen keinen Bogen um uns. Jesus und seine Jünger haben den ganzen Tag mit einer Volksmenge verbracht, gepredigt, ihnen gut getan, geholfen. Und jetzt sagt Jesus zu seinen Jüngern: Geht ihr schon mal vor, steigt ins Boot und fahrt auf die andere Seite vom See. Er wollte diese Volksmenge alleine nach Hause schicken. Er geht danach noch auf den Berg, um zu beten, aber er hat die Jünger vorher weggeschickt. Die Jünger sind natürlich gehorsam. Jesus war ihr Lehrer, ihr Meister. Und steigen ins Boot, rudern direkt in den Sturm hinein. Und das ist sogar schon der zweite Sturm, den die Jünger mit Jesus oder auf seinen Befehl hin erleben. Beim ersten Sturm war Jesus noch schlafend mit dabei im Boot. Jetzt beim zweiten hat er sie alleine auf diese Reise in den Sturm geschickt. Aber in beiden Stürmen ist Jesus zur Stelle, wo seine Jünger ihn gebraucht haben. In beiden Stürmen ist Jesus zur Stelle, als sie ihn gebraucht haben. Natürlich stellt sich uns jetzt die Frage: Warum hat Jesus seine Jünger nicht davor bewahrt? Warum hat er sie da reingeschickt? Das ist eine Frage, die wir in unserem Leben wahrscheinlich auch dann und wann schon gestellt haben oder noch stellen werden. Wir finden die Antwort auf diese Frage nicht im Text. Und in vielen anderen Situationen, wo wir Leid in der Bibel wahrnehmen, wird diese Frage auch nicht direkt beantwortet. Aber diese beiden Stürme, die die Jünger erlebt haben, haben ihnen gezeigt, wer Jesus ist. Am Ende beider Stürme sagen die Jünger: Du bist wirklich der Sohn Gottes. Sie beten ihn an, sie staunen darüber, was das für ein Mensch ist, genauso wie wir es gerade in dem Lied gesungen haben. Manchmal kommen wir in unserem Leben in einem Sturm hinein, weil andere Menschen einen Fehler machen. Sie reißen uns mit in diesen Strudel hinein. Manchmal geraten wir in einen Sturm wegen unserer eigenen Fehler, wegen dem, was wir selber tun oder wegen dem, wie wir sind. Manchmal verursachen wir selbst den Sturm in unserem Leben. Aber wir sehen hier noch eine dritte Möglichkeit. Jesus schickt seine Jünger selber in einen Sturm hinein. Doch was immer der Auslöser oder wer auch immer der Auslöser in unseren Stürmen im Leben ist, eins gilt schon seit Jahrtausenden. Wir kennen den Satz: Und wenn ich auch wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und wenn ich auch wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Das sagt Jesus seinen Jüngern zu, als sie Angst haben. Ich bin es. Ich bin es. Das zweite, was wir hier mitnehmen können, ist: Angst gehört dazu. Angst gehört dazu. Zuerst haben die Jünger Angst, als sie Jesus auf dem Wasser sehen. Sie denken, es ist ein Geist. Sie haben damals nicht nur an den Heiligen Geist geglaubt, sondern auch noch an ein paar andere. Und ihre einzige Erklärung in dem Moment war: Da kommt ein Geist in dieser nächtlichen Stunde auf dem See spaziert. In der nächsten Situation, was wir gleich auch noch lesen werden, hat Petrus Angst. Er hat Angst, weil er selbst auf dem Wasser steht und die hohen Wellen den Sturm sieht und anfängt zu sinken. Die ganze Situation, dieser ganze Bericht ist von Angst geprägt. Und Angst an sich ist ja gar nicht verkehrt oder falsch. Es gehört ja zu unserem Leben dazu. Nicht ohne Grund spricht man ja von der Angst als einem der Grundgefühle des Menschseins. Und Angst kennen wir wahrscheinlich alle in der einen oder anderen Facette. Wir haben Angst davor, was andere Menschen über uns denken könnten, wenn wir das oder jenes sagen. Wir haben vielleicht Angst vor der Zukunft. Wir haben Angst davor, dass Gott uns vielleicht nicht versorgt oder nicht zu dem steht, was er versprochen hat. Wir haben Angst vor Krankheit. Wir haben Angst vor dem, was wir nicht kennen. Und so könnten wir diese Liste immer weiter fortsetzen. Ist euch mal aufgefallen, wie oft in der Bibel der Satz steht, fürchte dich nicht oder hab keine Angst? Wir sehen es durch die ganze Bibel, Altes und Neues Testament. Es fängt bei Abraham an. Er hat ja die große Verheißung bekommen, dass er Vater eines riesigen Volkes werden soll, das er nicht zählen kann. Und er lebt Jahr um Jahr und hat noch nicht mal ein einziges Kind. Und in diesem Moment sagt Gott ihm in 1. Mose 15, hab keine Angst, fürchte dich nicht. Einige Jahre später, Mose hat das Volk erfolgreich aus Ägypten befreit, steht jetzt vor dem Meer und hinter ihm kommen die Soldaten des Pharaos. Auch da sagt Gott das Gleiche. Habt keine Angst, Mose, habt keine Angst, Volk Israel. Josua, einige Jahrzehnte später, will in das Land Kanaan einmarschieren und bevor er das tut, sagt Gott zu ihm auch, fürchte dich nicht, hab keine Angst, sei stark und mutig. Wir machen einen großen Zeitsprung ins Neue Testament. Was sagt der Engel als erstes, als er Maria begegnet oder den Hirten auf dem Feld? Habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Und den Jüngern im Sturm sagt Jesus hier genau das Gleiche. Hab keine Angst. Die Angst gehört zu unserem Leben dazu, das wissen wir alle. Die Frage ist nur jedes Mal neu, was mache ich mit diesem Gefühl? Was macht die Angst mit mir? Treibt sie mich auf der einen Seite vielleicht näher zu Jesus, weil wir wissen, er ist unser Retter, oder weiter von ihm weg, weil uns die Sorgen zu Kopf steigen und wir nicht wissen, was wir tun sollen? Wie gehe ich mit der Angst um? Der Grund dafür, dass Gott immer wieder zu den Menschen in der Bibel sagt, dass sie keine Angst haben müssen, ist immer der gleiche. Und ich hatte es gerade schon erwähnt, wir sehen es auch hier im Text. Immer wieder sagt Gott, ich bin es, ich bin da, ich gehe mit dir, ich gehe mit euch. Habt keine Angst. Gott höchstpersönlich, der Schöpfer des Universums, ist mit dir, mit uns in unserer Angst. Er kennt sie ganz genau und weiß darum. Lasst uns jetzt nochmal in den Text schauen und weiterlesen mit den nächsten Versen. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagt Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich! Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Das Erste, was wir hier sehen, ist Petrus, wie er leibt und lebt. Er, so habe ich zumindest das Gefühl, redet schneller, als er nachdenkt. Und das Erste, was er sagt, Herr, wenn du es bist, dann sag, dass ich zu dir kommen soll. Ich hätte wahrscheinlich alle anderen Gedanken im Kopf als diesen Wunsch. Aber die Bibel beschönigt nichts. Selbst bei einem dieser Hauptcharaktere des Neuen Testaments wird er so dargestellt, wie er war. Und Jesus, er sagt nicht, Petrus, du weißt nicht, was du sagst, sondern er nimmt ihn beim Wort. Er fordert ihn dann tatsächlich auf, einfach zu ihm zu kommen. Er steigt aus. Unglaublich, aber er steigt aus dem Boot und wird selber zu einem Wasserläufer. Genauso wie sein Lehrer. Es ist ein riesiger Glaubensschritt im wahrsten Sinne des Wortes, aus dem Boot auszusteigen und seinen Fuß auf das Wasser zu setzen. Und wenn ich diesen Bericht lese, merke ich immer wieder, wie so eine leise Stimme in mir sagt, das will ich auch. Das will ich auch. Ich will auch im Vertrauen auf meinen Gott einen Schritt gehen und mit ihm Großes erleben. Denn Petrus hat durch sein Vertrauen auf Jesus etwas erlebt, was kein anderer Mensch jemals erlebt hat. Er geht auf dem Wasser wie sein Retter, wie sein Lehrer. Ich will auch gerne sehen, wie Großes passiert, wie Dinge sich verändern, wie Menschen sich für Jesus entscheiden, wie unsere Gemeinde wächst und so weiter. Im Vertrauen auf Gott will ich Schritte machen, die zeigen, dass Gott uns trägt, dass er uns auf dem Wasser laufen lässt, wenn wir dieses Vertrauen aufbringen. Bei Petrus sehen wir, dass es möglich ist. Und wenn wir heute Biografien lesen oder von Lebensberichten anderer Christen hören, sehen wir, dass es auch heute noch möglich ist. Dass heute auch noch Menschen im übertragenen Sinn aus ihrem Boot aussteigen und den Fuß aufs Wasser setzen. Und sie erleben dann wie Petrus, dass das Wasser sie trägt, dass sie auch zu Wasserläufern werden. Ich möchte euch nur ein ganz kleines Beispiel erzählen. Einer meiner Brüder wird nach den Sommerferien für ein paar Jahre nach Afrika auswandern. Und er hatte diese Entscheidung schon Anfang des Jahres getroffen. Und als Maschinenbauer hängt er natürlich erstmal gute Berufsaussichten damit an den Nagel. Spannenderweise kam die Firma aber ein paar Monate später mit der Kündigung. Corona-bedingt mussten sie eine ganze Menge Leute entlassen. Die Aufhebungsvereinbarung bei ihm, genauso wie bei allen anderen, die gekündigt wurden, sah vor, dass sie in so eine Transfergesellschaft vermittelt werden und für die Zeit ihrer Kündigungsfrist Lohnfortzahlung erhalten. Üblicherweise ist es, dass er für seine Dauer im Betrieb, aber auch generell, eigentlich nur einen Monat Kündigungsfrist haben. Und die Personaler waren total überrascht, als sie in dem ganzen Prozess seinen Vertrag rausgeholt haben und da plötzlich 3 Monate drin standen. Er hatte nicht darum verhandelt, er war selber überrascht, als er das von seinen Personalern gehört hatte. Aber wir haben das für uns so ausgelegt, dass wir gesagt haben, Gott hat schon 2 Jahre, bevor er diesen Entschluss gefasst hat, als er den Vertrag in der Firma unterschrieben hat, seine Finger im Spiel hatte, eingegriffen hat in dieses Teilsystem unserer Umwelt und etwas verändert hat, weil er damals schon wusste, was passieren wird. Niemand von uns hat Corona erahnt. Er selbst, mein Bruder, hat nicht mal geahnt, dass er nach Afrika gehen wird oder gehen will. Aber Gott hat all das gewusst und hat ihm diese 3 Monate in seinen Vertrag geschrieben, sodass er jetzt bis zu seiner Ausreise mit vollem Gehalt versorgt ist, aber sich schon uneingeschränkt auf die Ausreise vorbereiten kann. Ein ganz kleines Wunder, würden wir vielleicht sagen. Aber ich würde sagen, Gott hat einfach nur in seine Schöpfung eingegriffen und etwas zum Guten gewendet für eins seiner Kinder, für einen seiner Nachfolger, der im Vertrauen einen Schritt aus seinem Boot gemacht hat und jetzt erlebt, dass das Wasser ihn trägt. So wie bei Petrus, so wie bei vielen anderen Glaubensleuten vor uns. Es ist nichts Übernatürliches. Gott greift einfach nur ein und bewirkt etwas Gutes. Petrus steigt aus dem Boot und macht auch diese Erfahrung. Das haben wir jetzt gelesen und gehört. Es ist sein Blick ist auf Jesus gerichtet, auf niemand anderen, auf nichts anderes. Und er erlebt dieses Wunder. Aber was passiert als Nächstes? Das dürfen wir natürlich nicht unter den Teppich fallen lassen. Er sieht die großen Wellen. Er bekommt Angst. Und diese Angst treibt ihn nicht zu Jesus, sondern bereitet ihm Kopfzerbrechen, macht ihm Sorgen, er bekommt Angst und fängt an zu sinken. Und damit sind wir jetzt beim letzten Punkt, den ich für heute aus diesem Text mitgeben möchte. Jesus im Fokus ist eigentlich das, was uns auch zu Wasserläufern macht. Jesus im Fokus. Solange Petrus auf Jesus geschaut hat, hat ihn das Wasser getragen. Als er seinen Blick auf die Wellen gerichtet hat und nicht mehr auf Jesus, der vor ihm war, fing er an zu sinken. Und genauso ist es bei uns. Solange wir auf Jesus schauen, solange wir ihm vertrauen, trägt uns das Wasser. So lange können wir Schritt für Schritt im Glauben gehen. Das bedeutet nicht, dass es immer wolkenlos ist, dass immer Sonnenschein ist. Das sehen wir ja gerade bei den Jüngern. Petrus erlebt, dass er ein Wasserläufer ist. Aber wann erlebt er es? Im Sturm. Nicht als alles Friede, Freude, Eierkuchen war. Im Sturm erlebt er, dass er Schritt für Schritt im Glauben vorwärts gehen kann. Petrus hat Jesus sehr lange im Fokus gehabt. Solange er auf dem Wasser gegangen ist, solange er den Blick nicht zur Seite gerichtet hat, hatte er Jesus im Fokus. Er schaut nur auf ihn. Es ist ihm egal, was die anderen Jünger machen. Egal, was sie darüber denken, dass er da jetzt so vorprischt und sagt, Jesus, wenn du es bist, dann ruf mich zu dir. Es geht nur um ihn und Jesus. Er schaut auf ihn. Es ist ihm egal, ob er ertrinken könnte oder nicht. Das Einzige, was er wissen will, ist, ob dieser Mann vor ihm sein Retter ist. Jesus ist, den er kennengelernt hat als den Schöpfer der Welt. Und wenn er das ist, dann ist er dazu bereit, den Schritt aus dem Boot aufs Wasser zu machen. Die Frage ist also, was hält uns heute davon ab, aus dem Boot zu steigen? Welche Sorgen oder Bedenken ziehen dich vielleicht herunter? Hast du vielleicht Angst davor, was die Zukunft bringt? In der Corona-Pandemie haben wir sehr viele Gründe dafür. Hast du vielleicht Angst davor, ob es für dich oder für deine Familie reicht? Vielleicht hast du Angst davor, was aus deinen Kindern wird, wenn du sie jetzt langsam loslässt. Machst du dir Gedanken darüber oder zu viele Gedanken darüber, was andere Leute über dich denken, wenn du dies oder das tust oder sagst? Vielleicht ist es aber bei dir gar nicht so, dass du Sorgen oder Bedenken trägst, sondern auch so verrückte Wünsche in deinem Herzen hast, wie dieser Petrus. Vielleicht würdest du sehr gerne deinen Job auch an den Nagel hängen und etwas machen, worauf du dich schon lange freust. Vielleicht willst du aber auch nur deinen Stellenanteil etwas reduzieren, um mehr Zeit für das zu haben, was Jesus dir aufs Herz gelegt hat. Vielleicht willst du gerne ein Pflegekind aufnehmen oder ein Kind adoptieren, aber das macht ja keiner. Das bedeutet viel Arbeit, viel Sorgen. Vielleicht willst du ein christliches Café gründen. Kommt auch vor, habe ich gehört. Vielleicht willst du in einen sozialen Brennpunkt umziehen. Wir könnten diese Liste weiter fortsetzen und jeder von uns hat vielleicht einen verrückten Wunsch, den er gerne machen würde, aber ihn aus verschiedenen Gründen nicht geht. Was ist es, was dich davon abhält, deine Sorgen loszulassen oder deine Wünsche umzusetzen, die Gott dir aufs Herz gelegt hat? Wenn wir Jesus im Fokus haben, werden wir zu Wasserläufern. Manchmal aber auch zu Wasserläufern im Sturm, nicht im Sonnenschein. Dann ist keine Sorge zu groß, kein Wunsch zu verrückt. Denn wir haben es mit niemandem Geringeren zu tun als dem Sohn Gottes höchstpersönlich. In Philipper 4, Vers 6 und 7 heißt es, und damit möchte ich abschließen, macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und das wollen wir jetzt praktisch werden lassen. Wir wollen jetzt eine Zeit der Stille haben, wo wir dieser Aufforderung von Paulus einfach nachkommen und uns um nichts Sorgen machen, sondern alles, was in uns drin ist, seines Sorgen, seines Wünsche, vielleicht zum allerersten Mal jetzt vor Jesus ausbreiten, sie ihm vor die Füße legen und abgeben und dann nicht wieder mitnehmen, sondern sie an seinem Thron liegen lassen, denn er ist der Schöpfer des Universums. Er ist da. Er kümmert sich darum. Er will mit dir durch dunkle Täler und durch Sonnenschein gehen. Also lasst uns jetzt einfach eine Zeit der Stille haben, wo jeder dort, wo er sitzt, einfach mit Gott das besprechen kann, was euch gerade bewegt. Und ich werde diese Gebetszeit dann mit einem lauten Gebet beenden. Jesus, du hast all das gehört, was wir gerade vor dir ausgesprochen haben. Ich danke dir, dass du es nicht nur hörst, sondern dass du auch mitfühlst, dass du genau darum weißt, wie es uns damit geht. Du kennst unsere Sorgen, du kennst unsere Wünsche, unsere Hoffnungen. Und ich bitte dich, dass du uns dabei hilfst, das, was wir gerade bei dir abgegeben haben, dass wir es bei dir lassen, dass wir es nicht wieder abholen und mitnehmen in unseren Alltag, sondern erleben, dass du uns trägst, dass du uns zu Wasserläufern machst, weil wir dich, den lebendigen Gott, den Schöpfer des Universums an der Seite haben. Danke dir dafür. Bitte schenk dir uns dieses Vertrauen. Mach unseren Glauben größer, damit wir erleben können, wie du in unserem Leben wirkst. Manchmal verstehen wir es, manchmal nicht, aber ich bitte dich, dass wir immer wieder diese Erkenntnis bekommen, dass du es bist, der mit uns durch diese Situation geht. Amen. Wir wollen jetzt noch zusammen ein Lied